Wir machen einfach weiter in der Apostelgeschichte. Es ist so, wir sind jetzt ja eigentlich am Ende der ersten Missionsreise angekommen, wo der Paulus von Antiochia in Syrien losgezogen ist, über Zypern auf die, das Festland von Türkei, wieder zurück und jetzt wieder zu Antiochia angekommen ist. Und letztes Mal haben wir ein bisschen angeschaut, wie er Leiter eingesetzt hat. Und heute kommen wir jetzt einfach mal zuerst mal zurück auf Antiochia, von dort, wo sie ausgezogen sind. Ich werde heute mit euch die Größe vom Kapitel 15 anschauen. Das ist wieder ein längerer Abschnitt, werde ich gewisse Punkte rauspicken, die mir in dem Ganzen nicht aufgefallen sind. Und ich werde das einfach mal wieder einmal aus der für mich sehr interessanten Übersetzung, neue Genfer Übersetzung, euch vorlesen, die Geschichte, und dann anhand von der Luther gewisse Verse dann gleich rauspicken. Weil ich festgestellt habe beim Lesen von dieser Übersetzung, das liest sich wirklich viel mehr wie ein normales Buch, ist viel weniger versenhaft von der ganzen Strukturierung her. Apostelgeschichte 15, Vers 1. Doch dann kamen einige Leute aus Judäa nach Antiochia und forderten die Männer der Gemeinde auf, sich beschneiden zu lassen, wie es im Gesetz des Mose vorgeschrieben ist. Wenn ihr euch nicht beschneiden lasst, lehrten sie, könnt ihr nicht gerettet werden. Damit stießen sie bei Paulus und Barnabas auf entschiedenen Widerstand und es kam zu einer heftigen Auseinandersetzung. Schließlich wurden Paulus und Barnabas zusammen mit einigen aus Antiochia beauftragt, nach Jerusalem zu reisen und den Aposteln und den Ältesten der dortigen Gemeinde diesen Streitfall vorzulegen. Von der Gemeinde in Antiochia feierlich verabschiedet, machten sich Paulus und Barnabas auf den Weg. Sie zogen durch Phönizien und Samarien und überall erzählten sie von der Hinwendung der Nichtjuden zu Gott. Eine Nachricht, mit der sie allen Geschwistern große Freude bereiteten. Als sie in Jerusalem ankamen, wurden sie von den Aposteln und den Ältesten und der ganzen Gemeinde herzlich empfangen und sie gaben einen Bericht von dem, was Gott durch sie als seine Mitarbeiter alles getan hatte. Doch einige, die zur Partei der Pharisäer gehörten und zum Glauben gekommen waren, standen auf und erklärten, man muss nicht Juden beschneiden und dazu auffordern, das Gesetz des Mose zu befolgen. Daraufhin trafen sich die Apostel und die Ältesten, um über diese Sache zu beraten. Nachdem man lang und intensiv miteinander diskutiert hatte, erhob sich Petrus und sagte zu den Versammelten, liebe Brüder, wie ihr alle wisst, hat Gott euch seine Entscheidung schon vor langer Zeit klargemacht, damals, als er mir den Auftrag gab, den Nichtjuden die Botschaft des Evangeliums zu verkünden und als sie durch mich die Botschaft hörten und zum Glauben kamen. Gott kennt uns Menschen ja durch und durch und er hat die Echtheit ihres Glaubens bestätigt, indem er ihm genau wie uns den Heiligen Geist gegeben hat. Er machte keinerlei Unterschied zwischen ihnen und uns, sondern hat auch ihr Innerstes aufgrund ihres Glaubens von all der Schuld gereinigt. Warum wollt ihr Gott jetzt herausfordern und diesen Jüngern einen Joch auf den Nacken legen, dass sie weder unsere Vorfahren noch wir selbst zu tragen vermochten? Wir sind doch ganz im Gegenteil davon überzeugt, dass wir, genau wie sie, einzig und allein durch die Gnade des Herrn Jesus Christus gerettet werden. Was Petrus sagte, brachte die Versammlung zur Ruhe und die ganze Gemeinde hörte aufmerksam zu, wie Barnabas und Paulus von all den Wundern und außergewöhnlichen Zeichen berichteten, die Gott durch sie unter den Juden getan hatte. Als sie beiden geendet hatten, ergriff Jakobus das Wort. Liebe Geschwister, sagte er, hört mir zu. Simeon hat gezeigt, dass Gott selbst sich den Nichtjuden angenommen und damit begonnen hat, unter ihnen ein Volk zu sammeln, das ihm gehört. Das stimmt mit den Worten der Propheten überein. Es heißt nämlich in der Schrift, der Tag kommt, an dem ich mich wieder meinem Volk wieder zuwenden und die verfallene Hütte David wieder aufbauen werde. Ich werde sie aus ihren Trümmern von neuem erbauen und werde sie wieder errichten. Dann werden auch die übrigen Menschen nach mir fragen, die Menschen aller Völker, die doch alle mein Eigentum sind. Das sagt der Herr, der damit ausführt, was er von jeher angekündigt hat. Deshalb steht für mich die Entscheidung fest, fuhr Jakobus fort, wir dürfen es den Nichtjuden, die zu Gott umkehren, nicht unnötig schwer machen. Allerdings sollten wir sie in einem Brief dazu auffordern, folgende Dinge zu unterlassen. Jede Verunreinigung durch Götzenverehrung, jede Form von Unmoral, sowie den Genuss von Blut und von nicht ausgeblutetem Fleisch. Im Übrigen finden sich alle diese Forderungen im Gesetz des Mose, das seit vielen Generationen in allen Städten verkündet und Sabbat für Sabbat in allen Synagogen vorgelesen wird. Sie tun dann genau basierend auf diesem Brief verfassen und schicken dann entsprechend nachher auf Antiochia. Und was mir noch so gefällt da in dem Sinn, ist, jetzt muss ich schauen, was ich finde, Vers 28, so die Einleitung, ein Stück weit von dem Vers. Der Heilige Geist selbst und uns, auch wir, haben nämlich beschlossen, euch für die folgenden unbedingt nötigen Anweisungen zu geben und euch darüber hinaus keine weitere Last aufzuerlegen. Und dann kommt das, oder? Dann ist es gebracht und die Leute in Antiochia hatten riesen Scheissfreude gehabt. Oder? Und ein anderer interessanter Satz, den ich noch möchte, lesen möchte, spannend dünkt. Vers 24, so anhand, nein, das ist 23 und 24. Der Brief, den sie ihnen mitgaben, lautete folgendermaßen: Die Apostel und die Ältesten der Gemeinde von Jerusalem an die nichtjüdischen Geschwister in Antiochia und in ganz Syrien und Sizilien. Sizilien, nicht Sizilien, das ist wichtig. Ja, kann sein, gut. Wir, eure Brüder, grüßen euch herzlich. Wie wir erfahren haben, sind einige Leute aus unserer Gemeinde oder aus unserer Reihe ohne unseren Auftrag zu euch gereist und haben Dinge behauptet, die euch verwirrt und zutiefst beunruhigt haben. Und dann kommt eben das, dass sie darüber diskutiert haben und das entsprechend entschieden haben. Es ist interessant, zu sehen, was da passiert. Und das ist für mich, der Ablauf ist für mich ein ganz, ganz, ganz typisches Beispiel, es ganz viel läuft. Menschen kommen zum Glauben, gehen irgendwo in eine Gemeinde und in einer Gemeinde lernt man etwas und dann gibt es so solche gesetzliche Menschen. Die Pharisäer sind das Paradebeispiel für die gesetzlichen Menschen. Gesetzliche Menschen und die kommen nachher mit irgendwelchen Ordnungen und Vorstellungen, wie es das sein sollte. Und mir ist wichtig, und das ist mir aufgefallen, im Vorbereiten ist mir sehr, sehr häufig immer wieder durch den Kopf, Gesetzlichkeit ist nicht per se etwas, was mit dem Glauben zu tun hat. Es ist nicht so, dass Gesetzlichkeit nur aus dem herauskommt, dass man sagt, man muss irgendwelche Glaubensrituale befolgen. Sondern Gesetzlichkeit ist prinzipiell immer dort, wo Menschen irgendwelche zusätzliche Forderungen und Ordnungen an irgendjemanden stellen. Das hat gar nichts damit zu tun, ob man gläubig ist oder nicht. Es gibt hochgesetzliche Menschen, die überhaupt nicht gläubig sind. Das sind die Menschen, die von anderen einfach immer wieder Zeug verlangen, wo gar nicht wirklich schriftlich festgehankert ist. Das tut mir so wichtig. Gesetzlichkeit fängt dort an, wo wir von anderen Menschen etwas verlangen, wo wir selber definieren. Weil wir das Gefühl haben, das ist wichtig. Und das ist Gesetzlichkeit. Und nicht, du musst jetzt diesen Vers und diese Bibelstelle und das noch kennen. Sondern du musst gemäss dem, wie ich mir das vorstelle, es machen. Das ist Gesetzlichkeit. Der Herr hat in seinem Wort die Richtlinie geschlagen. Der Herr hat in seinem Wort gesagt, was wichtig ist und was nicht wichtig ist. Was wir selber in Form von Regeln und Ordnungen, die wir selber brauchen, für das wir sicher sind, aufstellen, hat nichts mit dem Wort Gottes zu tun. Sondern es sind einfach Ordnungen, die wir uns auferlegen, damit es uns einfacher geht, weil wir vielleicht mit der Freiheit nicht umgehen können. Das ist mir wichtig. Und da kommt mir ein Kollege von mir in den Sinn, der aus einer anderen Glaubensrichtung kommt, und die haben ein ganzes Buch zusätzlich. Einer von diesen Punkten, wo der Mann erwähnt hat, warum er sein ganzes Buch mit einem Haufen zusätzlicher Ordnungen hat, ist, ja, wir können ja mit dieser Freiheit nicht umgehen, wir müssen eine genauere Ordnung haben, damit wir es richtig machen. Das ist für mich eines der perfektesten Beispiele, um zu beschreiben, was Gesetzlichkeit genau ist. Wir brauchen noch zusätzliche Ordnungen, weil wir mit der Freiheit nicht umgehen können. Interessanterweise ist logischerweise in dieser Situation augenblicklich Galater referenziert. Galater ist das Buch, das die Thematik extrem genau abreißt und darüber redet, warum dass wir uns relativ schnell von irgendwelchen Ordnungen, die auf aussen kommen, verunsichern und wie schlecht das eigentlich für uns ist, dass es uns überhaupt nichts nützt. Das heisst, es kommen hier Menschen rein und wir kennen das aus unserem Leben sicher auch. Menschen, die kommen und sagen, ja, weißt du, für was, dass du wirklich selig wirst oder dass es wirklich gut geht, sollst du das und das und das noch machen. Wo der Rückhalt ist für das? In dem Wort Gottes? Fragen mich nicht, ich finde den aber nicht. Ich finde es aber ganz spannend, was die Leute für Ideen haben, was man alles machen sollte, für dass man den richtig lebt. Und ich merke, ich will das wirklich nicht reduzieren auf unser Glaubensleben, sondern ganz grundsätzlich auf das Zusammensein, wenn wir Ordnungen irgendwelcher Art und Weise übermässig definieren, weil wir das Gefühl haben, ja, wenn es so läuft, dann ist es gut. Versteht mich nicht falsch, es braucht im Zusammensein zwischen Menschen Ordnungen. Wir haben Gesetze, die Gesetze regeln das. Aber über die Gesetze heraus muss man nicht noch weitere Gesetze erfinden, die dann auch noch irgendwelche zusätzlichen Einschränkungen machen, die mit dem, was sinnvoll ist, nicht mehr zu tun haben. Oder? Mir kommt immer so, Geschwindigkeitsbegrenzung beim Autofahren sind früher jetzt das nicht gegeben. Es war aber früher auch nicht nötig, weil die Autos nicht so unterwegs waren wie heute. Das ist wichtig. Oder? Aber schon damals ist ein Haufen Zeug passiert. Und wenn sich gewisse Sachen ändern, braucht es halt für das Zusammenleben gewisse weitere Ordnungen. Das ist nicht das, was ich davor rede, sondern wenn jemand kommt und dich in deiner persönlichen Freiheit so begrenzt, dass du irgendwelchen Sachen musst genügen, für das es reicht. Und da kommen sie und sagen, ja, jetzt müssen wir schauen, dass sich die lange beschneiden und das Gesetz von Mose einhalten. Ja, jetzt ist das etwas total Abwägiges. Interessanterweise nicht. Es tut mir wichtig, es ist nicht irgendeine komische Ordnung, die aus dem Nirvana kommt. Das Gesetz von Mose und die Beschneidung ist im Alten Testament festgelegt. Für das Volk Israel. Als Teil, damit du dazugehörst. Oder? Das heisst, gerade in der frommen Szene ist Gesetzlichkeit sehr häufig auf irgendeinen Vers oder einen Versausschnitt fokussiert und sagt, ja, aber dort steht doch. Die Frauen dürfen nicht lehren. So ein Paradebeispiel. Das wird nächstens hier wieder passieren. Wir sind also sehr unfromm in den Augen von gewissen Leuten. Aber das ist einfach so eine Interpretation von einem Vers. Und über die wollen wir jetzt nicht diskutieren. Das ist für mich so ein Beispiel. Es gibt ganz Haufen so Beispiele, wo man sagt, ja, aber das und das darf man nicht. Oder das gehört sich nicht. Das macht man nicht. Die Beispiele, ich denke, wir können alle selber noch so eigene Beispiele ausmalen, wo wir wissen, okay, das ist irgendein Gesetz, irgendeine Ordnung, die ich mir auferlegt habe. Oder eben vielleicht von jemand anderem auferlegt worden ist. Und dann gibt es aber so Menschen, wie ein Paulus und ein Barnabas, die bereit sind, dieser Gesetzlichkeit entgegenzutreten. Und zwar mit aller Vehemenz. Oder? Darum habe ich gesagt, ich will es anhand von Luther noch ein bisschen anschauen. Im Vers 2 heißt es, als nun Zwietracht entstand und Paulus und Barnabas einen nicht geringen Streit mit ihnen hatten. Das ist fein formuliert, die haben also wirklich das Feuer im Dach gehabt. Einen nicht geringen Streit ist echt fein formuliert, oder? Und jetzt ist es mir auch interessant, wie sie wirklich das Problem lösen. Und ich sage euch jetzt, das ist die beste Art und Weise, so eine Thematik aus der Welt zu schaffen. Sie gehen an eine höhere geistliche Instanz. Das ist die Art und Weise, wie man solche Problematiken löst. Wenn das macht vor der Welt, dann lesen die 1. Korinther 4, 5 und 6, dann wisst ihr, ob das eine gute Idee ist oder nicht. Die Antwort wisst ihr offensichtlich. Aus meiner rhetorischen Frage. Wenn ein Problem ist und man nicht sicher ist über irgendetwas, dann geht man zu einer höheren geistlichen Instanz. Hey, das ist ja kein Problem in unserem Fall. Wenn irgendjemand unrangiges Problem hat, dann kommt er zu uns. Wenn ihr ein Problem mit uns, dann geht er zu Matthias. Oder zum Daniel. Und solche Sachen habe ich selber schon manchmal erlebt und das hat dann wirklich zur Beantwortung von den Fragen der Leute geführt. Also nicht jetzt hier speziell, sondern ich denke jetzt wirklich an Situationen, und ich weiss aus von anderen Situationen, wo so Sachen gewesen sind. Und dann hat man das entsprechend vor einer höheren geistlichen Instanz diskutiert und dort ist dann auch ein entsprechendes Votum gefallen, wo man sich müssen entscheiden musste, ob man das akzeptieren oder nicht. Das ist eigentlich dann der Punkt. Oder? Und so sind sie dann gegangen, hey, der Paulus, der Barnabas und ein paar andere Geschwister, die nach Jerusalem ziehen und bei den Aposteln und Ältesten die Frage diskutiert. Sie werden begeistert empfangen und unterwegs, überall, wo sie durchkommen, sie erzählt, was alles passiert ist. Ich finde das so spannend, wie sie nicht den Fokus verloren haben aufgrund von dieser Streitfrage. Es war eine Streitfrage, oder? Sondern sie haben trotzdem noch das, was ihr Herz am meisten bewegt hat, immer wieder mit den Leuten teilt. Du hast allen Gemeinden unterwegs erzählt, hey, die Heiden haben den alten Herr angenommen, weil sie zum Glauben an Gott kommen. Und die Leute, die das gehört haben, alle zusammen, sind total begeistert davon. Und das heisst, sie haben sie wirklich ermutigen. Und dann kommen sie auf Jerusalem, werden herzlich empfangen und auch spannend, auch zu Jerusalem, in der Gemeinde, gibt es wieder genau die gleichen Leute. Ja, man muss doch aber beschneiden und das Gesetz von Mose einhalten. Genau das Gleiche. Genau die gleiche Frage. Und der Hintergrund? Ex-Pharisäer. Ja, sie Pharisäer, die gläubig geworden sind. Das ist für mich ein anderes interessantes Thema. Das heisst, wenn wir gläubig werden, ändert unsere Persönlichkeit nicht schlagartig. Unsere Persönlichkeit ist immer noch die gleiche. Das heisst, wenn wir vorher gesetzlich waren, dann sind wir es nachher auch immer noch. Wenn wir vorher rebellisch waren, sind wir es dann immer noch. Wenn wir vorher faul waren, sind wir es nachher auch noch. Das ändert nicht einfach, wenn wir uns für den Herrn entschieden haben. Und all diese Sachen verlangen, wenn wir etwas machen wollen, davon, dass der Herr wirklich Platz in unserem Leben bekommt. Und da sind die Ex-Pharisäer, logischerweise kommen aus einem enorm gesetzlichen Hintergrund. Jesus hat ja ganz hart mit denen geredet, aufgrund von ihrer Gesetzlichkeit, oder? Und offensichtlich, das finde ich interessant, hat das nachher auch bei den Ältesten und Aposteln zu einer richtigen intensiven Gespräch geführt, oder? Vers 7, als man sich aber lange gestritten hatte. Ich kann mir das gerade vorstellen, manchmal sieht man ja so, ich sehe das Setting so irgendwie, manchmal spielen sie sich so ab in den alten Filmen, wenn der Hohe Rat zusammenkommt oder auch wenn der Senat zu Rom zusammenkommt. Für mich ist das ein ähnliches Bild. Dann haben die Höhe gesagt, hey, eine riesen Sache, oder? Da wird riesen Diskussionen geführt und weiss nicht was alles. Und dann braucht es einfach einen, der aufsteht und mal Ruhe schafft. Stand Petrus auf und sprach zu ihnen. Da ist der Petrus aufgestanden. Offensichtlich sind sie gehockt, finde ich interessant. Oder? Ist der Petrus aufgestanden und hat gesagt, so, jetzt hört mal zu. Und ich finde auch spannend, wie ein Ritzen, er und Jakobus näher zusammen, wie sie die Antwort aufgleisen. Die Lösung von dieser Problematik aufgleisen. Petrus fährt das, hört, ihr wisst doch schon lange. Das war etwa 10 Jahre, nachdem die Situation von Cornelius war. Das sind 10 Jahre zwischen Kapitel 10 und 15. Das ist wichtig. Ihr wisst doch schon lange, dass der Herr entschieden hat, dass auch die Heiden das Evangelium bekommen sollen. Und ich persönlich, und das ist wieder interessant, das Wort vom Zeugnis, ich persönlich war dort, wo der Herr gezeigt hat, dass er den Heiden genau gleich wie uns Juden der Heilige Geist und die Rettung vom Herz gegeben hat. Ich war Zeuge, oder? Und sie mussten nicht beschnitten sein und nicht das Gesetz einhalten. Der Herr hat ihnen es gegeben. Aufgrund von ihrer inneren Herzensentscheidung. Und ich finde es auch spannend, wie er sagt, Vers 10, warum versucht ihr denn nun Gott dadurch? Oder? Und das ist immer eine krasse Formulierung natürlich in den Kreisen. Warum versuchst du Gott? Oder? Und gerade im gesetzlichen Umfeld ist das natürlich etwas, wo sofort sehr viel Zeug fällt auf eine Frage einer Person. Warum versuchst du Gott, in dem, dass du jetzt etwas machst? Und es ist spannend, wo du ganz genau weißt, dass weder unsere Vorfahren noch wir das selber einhören können. Und ich merke, die Reaktion, die Art und Weise, wie der Petrus das hier auflöst, ist für mich hochspektakulär. Er kommt und sagt, lass mal, mit dem Spiegel vor, sagt, schau mal da rein. Gerade zu den Pharisäern. Warum versuchst du als Pharisäer, der das Gesetz nicht halten konnte, dass die anderen das können? Oder? Und ich glaube, dass so ein entscheidender Punkt, wenn wir irgendjemandem irgendetwas vorgeben, was er machen müsste, dann sollte man vielleicht zuerst in den Spiegel schauen und schauen, ob wir es selber richtig machen oder nicht. Und wenn wir es selber nicht richtig machen, dann ist die optimale Variante, sofort abzustehen von dem und das gar nicht erst zu verlangen. Wir haben keinen Auftrag, anderen Menschen Gesetze zu verlegen. Wir haben keinen Auftrag, anderen Menschen Ordnungen zu geben, wie sie leben sollen. Wir haben einen Auftrag, und das ist zu schauen, dass wir unser Leben gemäss der Vorgabe, die Gott uns gibt, leben. Und nie, dass wir anderen irgendwie sagen, du solltest jetzt aber. Das ist mir wichtig. Und ich denke, ihr kennt euch auch relativ gut, und das, was euch am meisten aufregt bei anderen Menschen, ist garantiert das, was ihr in eurem Leben selber tragt. Da könnt ihr ganz sicher sein. Und darum denke ich, hat Jesus extrem viel davon geredet und auch der Paulus nachher zum Thema richten. Und gesagt, wisst ihr was, können wir einfach gar nicht erst auf die Idee zu richten oder irgendetwas verurteilen. Weil ihr holt euch selber die Pfanne. Und das schreiben sie mehrmals relativ deutlich, wenn du irgendeinen verurteilst in diesem Innen, verurteilst du automatisch dich selber. Und dadurch, wie der Petrus das jetzt hier macht, aufgrund von seinem persönlichen Zeugnis, und sie hören, ihr wisst ganz genau, dass sie es nicht hätten können. Warum wollt ihr jetzt Gott versuchen, indem ihr irgendetwas aufzwingt, wo die selber nicht können und wir uns ja entschieden haben. Und das finde ich so spannend, dass es nicht von dem her, oder? Vielmehr glauben wir, durch die Gnade des Herrn, Jesus selig zu werden, ebenso wie auch sie. Das heisst, was ist unsere Grundlage, dass wir gerettet werden können? Ist es, weil wir das Gesetz von Mose einhalten? Weil wir die Ordnungen, die wir da jetzt anderen vorgeben wollen, richtig machen? Nein, es ist nur, weil wir aufgrund von Gnade Jesu Christi die Rettung bekommen haben. Das ist der einzige Hintergrund, warum wir gerettet sein können. Es ist mir wichtig, ich werde den Vers lesen, für all die, die es gesehen haben. Jetzt habe ich die Freiheit, alles zu tun. Galater 5 ist so, die ersten paar Verse sind so für das Thema Gesetzlichkeit genannt und das ist ganz interessant. Ihr aber, liebe Brüder, seid zu Freiheit berufen. Allein seht zu, dass ihr durch die Freiheit nicht im Fleischraum gebt, sondern durch die Liebe diene einer dem anderen. Denn das ganze Gesetz ist in einem Wort erfüllt, in dem Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Wenn ihr euch aber untereinander beißt und fresst, so seht zu, dass ihr nicht einer vom anderen aufgefressen werdet. Paulus hat sich relativ deutlich ausgedrückt zu dieser Thematik. Das heisst, einerseits, warum lässt er das Gesetz aufrecht? Andererseits, hallo, die Freiheit ist nicht ein Deckmantel fürs Böse. Und anders ist es sofort formuliert. Sondern in der Freiheit soll der Liebe lang gegenüber tätig sein. Eben, und es ist interessant, sonst, wenn ihr halt fressen, schaut, dass wenn es noch nicht ganz auffressen, oder? Von dem her haben wir nicht einfach Tür und Tor offen für weiss nicht was alles zu machen. Die Bibel gibt uns relativ klare Vorgaben, weil es ein sicherer, ich sage jetzt, ein sicherer Lebensstil ist, weil es ein unsicherer Lebensstil ist. Es geht wie nur um einen sicheren. Und das geht es dem Herrn. Und nicht darum, dass er will, dass wir irgendwelche Gesetze befolgen. Das ist völlig nicht dem Herrn sein Herz. Sonst würde auch nicht so krass antworten hier durch Petrus an die Männer, die genau das einfordern vom Gesetz gross auf ihre Fahnen geschrieben haben, sondern sagen, ja, stopp jetzt halt mal. Es ist Gnade vom Herrn und der Herr will, dass ihr ein sicheres Leben könnt führen könnt. Und darum, weil ihr ein sicheres Leben wollt führen, greift dann Jakobus Wort auf und erklärt von sich her, dass das, was jetzt da passiert ist, biblisch, alttestamentlich absolut beleidigt ist. Oder? Das heisst, die ganzen gesetzlichen pharisäischen Leute haben nichts zu sagen zu dem, weil sie genau wissen, in den Propheten steht es an verschiedenen Orten, dass die Heiden das Heil auch werden erlangen. Und dass es nicht irgendwie außergewöhnlich ist, sondern dass der Herr das von Anfang an gesagt hat. Oder? Und das Einzige, was er sagt, ist, hört, wir tun diesen Leuten nichts Spezielles auferlegen, außer dass sie das Ritual, das in den Götzenopfer-Gottesdiensten gemacht worden sind, nicht mitmachen. Das heisst, sie sollen keinen Götzendienst treiben, sie sollen nicht Unzucht treiben, sie sollen nicht Blut und nicht blutiges Fleisch essen. Das sollen sie nicht machen. Und das ist offensichtlich die Art und Weise, wie ein Götzentempel die Gottesdienste gefeiert hat. Und in gewissen Filmen wird das noch so interessant dargestellt. Ich denke, die Indiana Jones gesehen haben, das ist so ein Beispiel, wie das zum Teil abgebildet wird. Und so weit weg von der Realität ist es gar nicht gewesen, im Gegenteil. Das ist ja völlig fürchterlich zu und her. Und genau das sollen sie einfach nicht machen. Und ich muss sagen, also, das auferlegen ist jetzt nicht wirklich eine Last. Oder? Das ist einfach einzig und allein zum Schutz der Menschen selber. Kein Götzendienst, keine Unzucht, kein Blut und kein blutiges Fleisch. Der Hintergrund vom Blut und blutigen Fleisch ist 3. Mose, sehr gut dargelegt, was drinnen steht. Im Blut ist das Leben drinnen. Und wir wollen, dass das Blut, das Leben aus etwas draussen ist, bevor wir es essen. Das hat mit diesem Hintergrund zu tun. Darum tun ja die Juden heute noch schächern und haben zum Teil ein Problem mit dem, weil das gewisse Leute als weiss nicht wie empfinden. Aber es ist einfach halt der Hintergrund da, dass der Herr sagt, kein Blut, essen kein Blut. Von dem her. Oder? Das ist jetzt etwas, was ich denke, was in der heutigen Zeit... Für mich klar ist, ich würde nie Blut und Leberwurst essen. Das ist jetzt meine persönliche Meinung. Von dem her. Das ist, wenn man das dazu hat, die ganze gute Bibelstelle, um das darzulegen, wegen der Freiheit, ob man das macht oder nicht. Heutigen Tag sind die Blut und Leberwurst keine Götzenwürste, oder? Das ist wichtig, aber für mich ist es einfach so, wo ich merke, ich will mein Gewissen mit dem so nicht belasten. Wenn ein anderer kein Problem damit, 1. Korinther, einfach schauen, dass nicht in Gegenart von ihm das Problem mit dem Blut und Leberwurst ist, dann ist es gut essen. Hey, hier ist Schämmli, der ist Euro. Der Herr ist nicht so. Der Herr sagt einfach, schaut, wenn ihr zusammenlebt, immer darauf, dass der zwei vom anderen auch immer ein Bewusstsein hat. Einfach. Und so schreiben sie dann einen Brief. Und ich finde ganz interessant, aber den Vers, den ich gelesen habe, im Vers 24. Und für die, die dort waren, die Antiochia und irgendwelche Sachen erzählt haben, ist es etwas Spannendes. Das heißt, für all die, die nachher irgendwo ein Gesetz auferlegen, das nicht festgelegt ist vom Herr, und dass in einer höheren Instanz nachher entsprechend entschieden wird, geistlichen Instanz, nicht weltlich, ist wichtig, dann gibt es nachher einen Entscheid. Und der Entscheid heisst eben nachher folgendermaßen, das finde ich spannend, weil wir gehört haben, dass einige von den unseren, denen wir doch nichts befohlen hatten, euch mit Lehren irre gemacht und eure Seelen verwirrt haben. Wir haben gehört, dass irgendwelche aus unseren Reihen, das finde ich spannend, aus unseren Reihen, he? Wir haben schon manchmal darüber geredet, die grösste Herausforderung für uns Christen sind normalerweise nicht die Heiden, die den Herrn nicht kennen, sondern die den Herrn schon kennen, und das Gefühl, sie haben etwas Besseres gecheckt, haben ein bisschen mehr Erfahrung und müssen nicht uns sagen, wie wir das machen sollen. Oder? Das sind die, die uns das Leben wirklich schwer machen. Und nicht heiden. Oder? Und er sagt hier ganz klar, die gekommen sind und ohne unsere Befehl etwas gesagt haben. Und für mich ist es klar. Und ich werde nachher irgendwann später mal über andere Geschichten auf das machen. Wer ist dein Auftraggeber? Wer ist der dir sagt, was du sagst? Die sich hier ganz klar von denen distanzieren, die irgendwelche Gesetzlichkeiten eingefordert haben von irgendjemandem. Das ist nicht von uns gekommen. Das haben wir nicht so wollen. Und es tut uns leid auch, entschuldige ich, dass es für euch wirklich so eine Verwirrung gegeben hat, eurer Seele, welches Herz zum Ropsig gemacht hat. Und wir haben beschlossen, oder? Als Apostel und Ältesten und bekräftigen den Beschluss, dass wir beschreiben und das mit Leuten mitschicken. Und dass sie jetzt ein paar Männer, die ganz klar im Auftrag nachkommen. Und ich finde es auch interessant, wie sie bewusst nachher die Autorität von diesen Männern enorm stützen. Dass sie nachher hier Männer, die ihr Leben eingesetzt haben für den Namen unseres Herrn Jesus Christus, so haben wir Judas und Silas gesandt, die euch mündlich dasselbe mitteilen werden. Denn es gefällt dem Heiligen Geist und uns, euch weiter keine Last aufzulegen und so weiter und so fort. Und haben wir einmütig versammelt beschlossen, Männer auszuwählen, zu euch zu senden, mit unseren geliebten Brüdern, Paulus. Und dann wirklich eine Akkreditierung für die Männer, es sind nicht irgendwelche, sondern es sind zwei Männer, die wirklich das Leben eingesetzt haben, Vers 25 und 26. Männer, die wirklich echt Geschwister sind und eine Autorität haben. Die schicken wir mit diesem Brief, um zu untermalen, dass der Entscheid, den wir getroffen haben, ganz klar unser Entscheid ist, und der sagt, nicht da Beschneidung, nicht Gesetz, sondern einfach das tut euch nicht gleichstellen in den Praktiken von den Götzenopfergottesdiensten. Das macht nicht, alles andere, da seid ihr nicht gezwungen dazu. Und die kommen dann dorthin, auf Antiochia, und die Menschen, oder? Als sie ihn lasen, wurden sie über den Zuspruch froh. Und die zwei Männer, Judas aber und Silas, die selbst Propheten waren, ermahnten die Brüder mit vielen Reden und stärkten sie. Und als sie eine Zeit lang dort verweilt hatten, ließen die Brüder sie mit Frieden ziehen zu denen, die sie gesandt hatten. Das heisst, Silas und Judas sind dort hergekommen und sie nicht nur einfach so ein Männer gsi, so irgendwelches Fussvolk, sondern sie waren zwei geistliche Autoritäten gsi, die wirklich entsprechend auch die ganze Gemeinde gelehrt haben und ermutigt haben, gestärkt haben und nicht irgendwie niedergerissen haben. Ich finde es interessant, wie sie formuliert hier, mit vielen Reden und stärkten sie, ermahnten, also ermahnen und ermutigen ist übrigens das gleiche Wort, nur so als kleiner Hinweis. Und nachher, nach gewisser Zeit, sind sie zurückgegangen und Paulus und Barnabas mit anderen sind durchgeblieben, haben weiterpredigt und weiter das Wort Gottes gelehrt. Auf gut Deutsch, gerade jetzt hier, Paulus und Barnabas, die in ihrer Leiterfunktion waren, in dieser Gemeinde Antiochia, und dann angegangen wurden sie von Leuten, die sollen gewisse Gesetze und Ordnungen befolgen, sie sind nachher aufgrund von der Situation auf Jerusalem, haben dort die Antwort bekommen, sind mit ihr zurückgegangen und haben schlussendlich mehr Autorität als vorher. Und schlussendlich genau das, was sie predigt und gelehrt haben, von den Aposteln und Ältesten unterstrichen worden ist. Und ich tue das bei uns ein bisschen sehr vorher, weil es ist immer sehr gut zu überlegen, wenn man mit irgendwelchen interessanten neuen theologischen Perspektiven kommt und das Gefühl hat, man müsse denen, die lehren, ihrer Gemeinde etwas Neues beibringen. Wenn ich die Geschichte anschaue, merke ich, das ist keine gute Idee. Weil die das gemacht haben, sind schlussendlich die, die eine klare, deutliche Absage an ihren Weg bekommen haben. Sie haben gesagt, hört, Leute, das stimmt überhaupt nicht. Die sind weder von uns gesandt für das, noch ist das, was wir wollen. Und das, was die Männer gelehrt haben, Paulus und Barnabas, ist das, was sie weiterhin lehren sollen. Und das ist etwas für mich etwas weiteres Wichtiges in dieser ganzen Sache. Und ich kenne Dutzende von Geschichten, wo Leute gefunden haben, sie müssen anderen Prediger und Gemeindeleiter sagen, was sie alles lehren sollten. Das ist einfach nur ein absoluter, sorry, Hurenmurks. Nein, das macht mich putzhässig. Wirklich. Und ich weiss, dass es auch schon kaputt gemacht hat. Weil man das Gefühl hat, jetzt muss man unserem Leiter noch reinschnurren und sagen, was er lehren soll. Ich sage, das ist nicht wegen mir, ist richtig. Sondern ich habe noch nichts so Tragisches erlebt in diesem Zusammenhang, ich bin schön froh darum. Aber ich kenne so viele Prediger und Gemeindeleiter, die am Abgrund, am Rand des Ruins kommen, weil die Leute gefunden haben, sie müssen nicht mehr sagen, was er teachen soll. Schliesslich wissen wir es ja besser, sie länger gläubig als du, sie älter als du. Die Pharisäer sind altgestandene Männer, vergessen das nicht. Das sind wirklich Leute, die lang das Gesetz kennt haben. Ob sie lang Gnade kennt haben, ist ein ganz anderes Thema. Ja, das ist wichtig. Pharisäer war nicht einfach mit 25. Ja, das ist wichtig. Die Pharisäer in dieser Gemeinde, die dann schlussendlich zu Jerusalem und dem anderen wirklich zum Glauben gekommen sind, waren altgestandene Männer, die wirklich Lebenserfahrung hatten. Und die wollen wir auf keinen Fall negieren. Das wollen wir auf keinen Fall irgendwie wegreden. Das ist wichtig. Aber auch altgestandene Männer oder Männer, die schon länger unterwegs sind, und Frauen spielen gar keine Rolle, die das Gefühl haben, jetzt müssen wir dem, der da vorne redet oder irgendeine Verantwortung sagen, was er lehren soll oder was er teachen soll, oder wir sollten schauen, dass die Leute das auch noch machen. Das gibt, erst einmal gesagt, es gibt offensichtlich einen riesen Streit, dass das so passiert ist. Und, das ist jetzt hier so gut formuliert, ist für die Menschen, die dort sind, einfach wirklich schwierig. Weil es heisst, wie wir erfahren haben, sind einige Leute aus unserer Gemeinde ohne unseren Auftrag zu euch gereist und haben Dinge behauptet, die euch verwirrt und zutiefst beunruhigt haben. Wenn so Zeug passiert, gibt es immer ein Buff. Immer. Es geht nicht ohne das. Oder? Und darum überlegen wir immer sehr, sehr gut, wenn ich jemand anderem in der Gemeinde bin, ob irgendjemand etwas sagen soll. Ich sage nie etwas, vergiss es. Halte ich mich einfach zurück, wenn ich bei einem Tod in der Gemeinde bin, oder beim Daniel war, oder beim Matthias, oder beim Volk in der Gemeinde, oder wenn ich irgendetwas sage, ja, das würde ich nicht so machen. Das sind persönliche Präferenzen. Whatever. Aber wegen dem mit zu gehen und einem von denen sagen, weißt du was, ich glaube, du solltest auf das mehr Gewicht legen. Oder das solltest du das auch anschauen. Das käme mir nicht im Traumsinn. Weil ich ganz genau weiss, dass es nicht mein Auftrag ist, dort etwas zu sagen, und weil ich nicht einen Buff veranstalten dort. Oder? Das ist mir ganz, ganz etwas Wichtiges. Und das ist das, was hier passiert ist, meistens auf einem gesetzlichen Hintergrund. Das ist wichtig. Auf dem Freiheitshintergrund ist es selten so, dass es so einen Puff gibt. Wobei, seid vorsichtig, es gibt auch Leute, die da interessant... Wir haben interessante Erfahrungen gemacht auf der anderen Seite. Oder? In der Gemeinde war, und da ist eine Frau alle 3 Minuten aufgestanden und hat Halleluja geschrauen, weil sie so viel Freiheit hatte. Leck, ist das anstrengend gewesen. Oder dann ein gutes Beispiel erzählt, wo einer irgendwie aus Australien ein Pseudo-Schofahrhorn nachher gemacht hat, permanent im Gottesdienst. Das ist auch eine Freiheit, die wirklich einfach weit weg von gesund ist. Das tut mir nicht, es gibt eine Beizeit. Nicht, dass ihr denkt, es gibt nur eins. Aber das ist so anstrengend. Es verwirrt alle. Wenn irgendjemand reinkommt und der hört Schofahrhorn blasen, dann kann ich Halleluja die ganze Zeit. Leck, ist die geistlich? Oder was ist eigentlich los mit mir? Das ist... Vergesst nicht, es gibt auch eine finsterische Gesetzlichkeit, die davon verlangt, dass man immer Halleluja kreit und jedes Mal Amen sagt, der Pfarrer etwas Sinnvolles sagt, oder? Das ist übrigens auch etwas, was extrem verwirrend wird für die Leute, oder? Und das, Darum schreibt der Paulus so interessant. Yeah. Wie gesagt, es gibt einen Haufen Bibelstellen, die immer das Zeug unterstreicht. Der Geist der Propheten sind der Propheten untertan, denn Gott ist nicht ein Gott des Unordnungs, sondern des Friedens. Der Herr sagt ganz klar, wie er sich das vorstellt, in einem Gottesdienst. Und er sagt, wenn ein prophetisches Wort ist, schön einer nach dem anderen, höchstens zwei oder drei, und nicht der Herr hat so klare Vorstellungen, wie die Gemeinschaft aus uns Menschen am besten für uns ist. Und das ist der Punkt. Es geht nur um das. Und das ist so wichtig, dass wir den Hintergrund kennen, von dem, was der Herr will. Im Herr geht es nie darum, dass irgendjemand irgendeine Ordnung einhaltet. Sondern im Herr geht es immer darum, dass wir eine Gemeinschaft leben, die allen gut tut. Das ist der Hintergrund. Und darum gibt es auch Ordnungen, darum gibt es Leiterschaft, darum gibt es Unterordnung, darum gibt es Vorstellungen zwischen Mann und Frau, darum gibt es Vorstellungen zur Kindererziehung und so weiter und so fort, damit die Gemeinschaft untereinander so ist, dass es allen am besten tut. Und sobald irgendeiner mit einer zusätzlichen Ordnung reinkommt, gibt es ein Puff. Oder? Und da sehen wir jetzt, was passiert. Und es ist bis, spannend für mich, bis zum Oberst, bei den Ältesten und Apostel, hat es ein Keter gegeben, wegen diesem Zeug. Und die Gesetzlichkeit ist eines von diesen wichtigen Themen, wo wir wirklich die Augen müssen offen haben, damit wir dem nicht verfallen. Und da ist das Beispiel, wie man es löst und was passiert, wenn man es richtig löst. Die in der Freiheit gelehrt haben, lehren in der Freiheit weiter, den anderen wird zum Mut gestopft, oder? Ganz eindeutig, oder? Ihnen wird die Autorität genommen und gesagt, hey, wir haben euch gar nicht geschenkt. Wir haben euch nicht geschickt, so etwas zu sagen. Hallo. Wenn jetzt Daniel daherkommt, dass nächste Stunde wird der Fall sein, wird er jegliche Freiheit sagen, was er will. Der Mann bekommt von mir nie einen Mauchorb angelegt. Das ist meine geistliche Autorität und er darf sagen, was er will. Absolut. Das können wir nicht im Traum in irgendeiner Art und Weise irgendwo zu begrenzen. Weil er ganz genau weiss, wer er ist und was er will. Und ich freue mich wahnsinnig drauf, oder? Wenn er kommt, ins nächste Mal wieder herkommen. Umgekehrt, wenn irgendeiner kommt und mir irgendetwas vorschreibt, da habe ich meine Probleme, um das so fein auszudrücken. Oder? Warum? Mir geht es darum, dass wir so zusammenleben können, dass uns allen gut geht. Und uns allen gut tut. Und nicht, damit Anita oder Peter oder Küssel und Gabi und Esti genau die Ordnungen befolgen, die ich will. Das ist mir doch gleich. Es geht doch mir nicht um das. Aber es geht darum, dass wir ein Zusammenleben haben, das dem anderen nicht auf den Füßen rumschaltet. Sondern zwei vom anderen berücksichtigt, der andere in den Vordergrund stellt und zwei vom anderen sucht und nicht ständig auf die eigene Mühle in Wasser sammelt und denkt, jetzt muss ich aber schauen, dass ich garantiert genug bekomme. Schließlich bin ich der Nabu der Welt. Sorry. Es geht darum, dass wir so zusammenleben, dass alle wirklich gut miteinander vorwärts kommen können. Und das war gut dort, bis die Leute gekommen sind und zusätzliche Ordnungen gemacht haben. Sie sind zum Glück wieder aufgelöst worden und die anderen sind gegangen. Und es ist interessant, es fällt mir auf, wenn Leute andere Vorstellungen haben, als die Leiter oder Leiter nicht auf das eingehen, die Leute sind in Kürze weg. Wenn sie keinen Platz haben für ihre Plattform, die haben keine Plattform. Und das soll auch so sein. Die Gemeinde ist nicht die Plattform für jeden Mann, jede Frau, einfach irgendetwas können zu erzählen. Nein. Die Gemeinde ist die Familie vom Herrn, wo er will, dass seine Kinder aufgebaut werden. Und nichts anderes. Und das ist der Hintergrund von dem, wo hier Paulus und Barnabas gemacht haben. Und offensichtlich haben sie es gut gemacht, oder? Und alle sind begeistert von dem her. Und das, was Judas und Silas erzählt haben, war auch super gewesen. Das hat sie einfach gestärkt und ermutigt. Und das ist das, was darum geht. Für mich ist die Geschichte wahnsinnig illustrativ, um zu zeigen, welche Ordnungen das wirklich gelten und wie man ein Problem löst und leider auch, was Gesetzlichkeit für Schwierigkeiten auslösen kann. Schauen wir für uns, dass wir unsere Baustelle super halten, deren haben wir alle zusammen genug. Und wenn wir Hilfe brauchen, dann gibt es Leute, die uns helfen können. Schon hier so, die haben Hilfe gebraucht, die sind auch Leute holen und geholfen. Amen.